Vielleicht noch ein Wort, bevor wir die Predigt hören. Noch ein Wort gerade zu der Situation, dass man das richtig einordnen kann mit Südostbelgien und auch mit Nordluxemburg. Man muss sich vorstellen, wenn man dort eine Gemeinde gründen will, dann kommen keine Leute, die irgendwo von wo zugezogen sind, die schon Christen sind, die dann in so eine Gemeinde kommen. Also in St. Vith haben wir das eigentlich nie erlebt, sondern bei uns sind nur einheimische Leute zum Glauben gekommen und die kommen dann auch in die Gemeinde. Und dasselbe ist in Luxemburg auch. Im ganzen Norden von Luxemburg, also zwei Drittel des Landes, gibt es keine Gemeinde wie zum Beispiel diese hier in Rheinbach oder unsere in St. Vith. Gibt es nicht. Und wenn ihr jetzt, wenn wir die Leute hier hätten, mit denen wir arbeiten, würden die sagen, wie fandet ihr denn das, dass ihr Jesus Christus kennengelernt habt? Dann würden die sagen, wie gut, dass ihr gekommen seid, weil uns hat es nie jemand erklärt. Wir haben es noch nie vorher gehört. Und das ist genau das, was wir wollen, aber es erfordert viel Geduld. Ja? Also, wenn ihr uns nächstes Jahr fragen werdet, habt ihr schon Gottesdienste und es kommen doch bestimmt schon 50 Leute jetzt so nach einem Dreivierteljahr oder nach einem Jahr, dann muss ich euch leider enttäuschen, so schnell geht es leider nicht bei uns. Es dauert etwas länger, aber ihr seht, St. Vith ist ein gutes Beispiel dafür. Es dauert etwas länger, aber dann kommt doch auch irgendwann eine Gemeinde. Also von daher, habt etwas Geduld und unterstützt uns einfach da weiter im Gebet. Und zum Schluss, bevor ich jetzt die Predigt anfange, möchte ich mich auch noch bedanken, weil auch Dankeschön sagen gehört auch dazu, das finde ich auch total wichtig, weil ihr unterstützt uns nicht nur im Gebet, sondern auch finanziell als Missionare. Und ich finde das wirklich ganz fantastisch, dass ihr einen Teil dessen, was ihr hier zusammenlegt, für uns investiert, damit wir dort leben und arbeiten können. Und dafür sage ich einfach mal herzlicher Dank gesagt. Wir können euch das nicht wieder gut machen. Wir nehmen es einfach aus Gottes Hand, aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Jetzt wollen wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Und ich war ganz erstaunt oder ganz froh. Am Anfang, als ich mich hier vorne mit meiner Frau hingesetzt habe, sah ich dort links eine Art, ich denke, dass es ein Stehtisch ist. Und auf dem Stehtisch steht eine Orchidee. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Andere, die vielleicht weiter hinten sitzen, sehen dort hinten eine schöne Pflanze, einen Baum. Hier vorne sind auch Pflanzen. Und diese Pflanzen, die sollen uns heute mal als eine Illustration dienen. Wenn wir jetzt also diese schöne Orchidee dort nehmen, dann muss man sich mal überlegen, wie funktioniert so eine Blume eigentlich? Nun, wenn du sowas zu Hause stehen hast, und wir haben das bei uns zu Hause stehen, dann tut mindestens einmal in der Woche meine Frau da mal ordentlich Wasser an die Blume dran. Und bei der Blume ist es dann so, sie nimmt dann das Wasser, was oben reingegossen wird, unten durch die Wurzeln auf. Das heißt, die Blume empfängt das Wasser und wenn es gut ist, sogar noch Blumendünger, den man noch da rein tut. Und dann, wenn es jetzt nicht gerade so ein graues Wetter ist wie draußen, dann empfängt die Orchidee natürlich auch das Sonnenlicht. Die braucht auch Sonnenlicht natürlich. Das empfängt sie auch. Also Wasser, Blumendünger, Sonnenlicht empfängt sie. Und wenn sie das alles empfangen hat und aufgesaugt hat unten, dann irgendwann kommen, so wie bei dieser dort, diese schönen Orchideenblüten oben raus. Die Blume bleibt nicht nur ein magerer Stängel, sondern sie erfreut uns. Das, was sie empfangen hat, kommt oben raus. Sie fließt über, sage ich mal. In unserem Leben ist das eigentlich auch so. Heute Morgen hat jeder von uns gefrühstückt. Habt ihr eigentlich schon mal überlegt beim Frühstück, dass du ein Empfangender bist beim Frühstück? Dein Körper empfängt es was. Du machst einen schönen Tassen Kaffee und du schüttest es in deinen Mund rein und dann geht es in den Hals und dein Körper empfängt es. Dann tust du noch schöne Brötchen essen oder ein Butterbrot und dein Körper empfängt Kohlenhydrate, hoffentlich auch ein paar Vitamine und dann geht es dir gut. Schaut, Jesus hat versprochen, dass unser Leben ein überfließendes Leben sein würde. Und wir wollen das einmal lesen. Ich möchte nur einen Vers lesen aus einem Abschnitt aus dem Johannesevangelium Kapitel 4, wo Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen redet. Und dort sagt er zu dieser Frau, die sehr viele Beziehungen mit Männern hatte, sagt Jesus einen ganz bedeutsamen Satz. Wir wollen diesen Satz mal lesen, den er dieser Frau sagt. Er sagt zu ihr: Wer aber von dem Wasser trinken wird, also jemand, der von Jesus etwas empfängt, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben fließt. Also es wird ein überfließendes Leben sein. Darf ich an diesem Morgen mal fragen, wie geht es dir in deinem Leben? Hast du den Eindruck, dass du, der du ein Kind Gottes bist, dass du ein überfließendes Leben hast? Dass es wirklich, ich sag's mal, am Sprudeln ist aus deinem Herzen heraus? Wie sieht es darin aus? Heute wollen wir uns das einmal anschauen und ich darf bitten, dass wir das erste Bild mal von der PowerPoint-Präsentation zu der Predigt mal anschalten, wenn es irgendwie geht. Genau, und dann machen wir gleich die nächste Folie, Vera. Das Geheimnis, empfangen zu leben. Und jetzt gucken wir mal gleich ein Bild an. Schaut mal, was wir hier sehen. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein römischer Brunnen. Und dieser römische Brunnen, wie ist der aufgebaut? In der Mitte von dem römischen Brunnen ist ein Rohr und dann hat er ja drei Etagen. Oben ist die kleinste Schale, dann wird die Schale etwas größer und unten ist die größte Schale. Und dann fließt das Wasser durch das Rohr nach oben in die kleine Schale. Die füllt sich, die empfängt das Wasser, sie füllt sich und dann fließt sie über in die nächste Schale. Und die empfängt das Wasser von der oberen Schale, füllt sich wieder und fließt über. Schauen wir uns die nächste Folie bitte mal an. Wir wollen unser Leben mal vergleichen mit diesem römischen Brunnen. Wenn wir das Leben Jesu angucken und auch andere Beispiele aus der Bibel von Menschen, die mit Gott gelebt haben, die wirklich eine intensive Beziehung zu Gott hatten, dann entdecken wir, dass es immer so war, dass es Menschen waren, die empfangend gelebt haben. Das heißt, wenn wir diesen römischen Brunnen anschauen, dann sehen wir, in der obersten Etage ist das Empfangen. Darunter kommen die Beziehungen und ganz unten kommen die Aktivitäten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr euer Leben mal anschaut, was steht bei euch oben an oberster Stelle? Wir leben in Westeuropa und meine Beobachtung ist, dass wir, und da könnt ihr ja nur mal jetzt mal Adventszeit und Weihnachtszeit mal euch angucken. Was steht da bei uns im Vordergrund? Wir wollen alle Ruhe und wir wollen Frieden und so weiter. Aber im Vordergrund steht, dass am Weihnachten fast alle Leute kurz vorm Herzinfarkt stehen. Das heißt, die Aktivitäten in unserem Leben, die stehen im Allgemeinen im Vordergrund. Das ist das Wichtigste. Tu was. Das ist das, was in unserem Leben hier in Westeuropa im Vordergrund steht. Und wir wollen uns einmal Jesus und wie gesagt auch andere Beispiele aus der Bibel angucken, dass wir dann sehen, dass wir dann mal schauen, wie müssen eigentlich unsere Prioritäten an dieser Stelle als Kinder Gottes sein. Und wir wollen uns als erstes einmal das Leben von Jesus angucken. Als Jesus zwölf Jahre alt war, wir haben jetzt hier ja viele Kinder, ich fand das so toll, wie viele Kinder ihr habt. Und stell dich mal so einen 12-jährigen Jungen mal vor. Und der 12-jährige Junge sagt hier, dann in Lukas 2, Vers 49, da wird das geschildert, da sagt Jesus, als er im Tempel ist und seine Eltern ihn suchen, dann sagt er zu seinen Eltern dann, ich muss da sein, wo mein Vater ist. Ich muss in der Nähe meines Vaters sein. Ich muss empfangen. Oder er ging zum Gebet auf den Ölberg und was macht er da die ganze Nacht? Hat er sich da gelangweilt oder was? Nein, er verbrachte dort viele Stunden alleine im Gebet mit dem Vater im Himmel. In Johannes 5, Vers 19 sagt Jesus einmal, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Das heißt, ohne Empfangen konnte sogar Jesus, der Sohn Gottes, nichts tun. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir können doch ziemlich viel auch ohne Jesus tun, ja? Man kann so viel ohne Jesus tun, manchmal mehr als einem lieb ist. Und hier sagt Jesus, er hat immer als Empfangender gelebt. Oder er hat das Brot vermehrt. Das Erste, was er macht, ist, er geht zum Vater, er betet wieder. Er empfängt erst und dann gibt er weiter. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Der König Salomo zum Beispiel, im Alten Testament. Als er noch jung war, war er ein Mann, der empfangend gelebt hat. Wenn wir das nachlesen im ersten Königebuch Kapitel 3 oder Kapitel 8, dann sieht man am Anfang seines Lebens, da sagt Salomo, schau mal, ich bin noch so ein junger Mann, Vater im Himmel, ich muss von dir empfangen. Gib du mir Weisheit, gib du mir ein gehorsames Herz, gib du mir. Oder als er den Tempel eingeweiht hat, da ist ein Gebet aufgeschrieben, das geht über ein Kapitel lang. Er war ein Empfangender gewesen. Oder ich denke an den Mose im Alten Testament. Wenn ihr sein Leben studiert im Alten Testament, da werdet ihr feststellen, Mose hatte sehr, sehr viele Schwierigkeiten in seinem Leben, mit denen er zu tun hatte. Und was lesen wir dann immer? Er kam immer zu Gott mit jedem Problem und er schrie zu Gott, heißt es dann, und fiel auf sein Angesicht. Also, was machte er? Nicht Aktivität, sondern Empfangen. Gott, mach du es bitte. Erst will ich von dir empfangen. So machte es auch der Mose. Nehmen wir noch die Gemeinde in Jerusalem. In Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42 oder in Apostelgeschichte Kapitel 12 können wir das sehen. Auch die erste Gemeinde in Jerusalem war eine empfangende Gemeinde. Bevor irgendwelche Aktivitäten kamen, erst empfangen. Da heißt es zum Beispiel, sie blieben beständig im Gebet und im Wort. Das heißt also, beständig bedeutet hier in der Apostelgeschichte, sie machten das täglich. Das heißt, sie waren täglich damit beschäftigt, immer erstmal zu Gott zu gehen und zu empfangen. Ich musste eigentlich da ein bisschen denken an die Gemeinden, zum Beispiel in Südkorea oder überhaupt in Asien, die Gemeinden. Die treffen sich schon morgens vor der Arbeit, wozu? Zum Beten und zum Empfangen. Vater, hier sind wir wieder, wie jeden Tag. Wir brauchen dich, wir können ohne dich gar nicht. Wenn dein Sohn Jesus schon nicht konnte, wir können noch viel weniger. So ist diese Gemeinde in Jerusalem eine empfangende Gemeinde oder auch viele Gemeinden, die man eben in Asien kennt, sind empfangende Gemeinden. Alle Beispiele haben etwas gemeinsam. Was haben sie gemeinsam? Schaut, ich habe es sogar immer bei mir. Kennt ihr diesen kleinen Apparat hier? Ja? Habt ihr es gehört? Ne? Es hat gepiept sogar hier. Ja? Dieses wunderschöne Geräusch, gell? Kennt ihr ja. Immer ist es am Klingeln irgendwo. Alle haben etwas gemeinsam. Sie haben alle kein Handy gehabt. Ne? Bei Jesus ist nicht mit dem Handy auf den Ölberg gegangen. Und Mose hat auch kein Handy gehabt und musste auch nicht abends noch mit dem PC auf dem Bauch in seinem Bett liegen und sagen so, hey Vater im Himmel, jetzt muss ich nochmal gerade die Welt retten und alle Mails checken, ne, wie das in dem Lied heißt. Ja? Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber wenn ich so sehe, wie viel uns dieses zum Beispiel auch ablenkt, wie viel Aktivitäten wir haben, auch schnell noch auf Facebook nochmal gucken, ja, ach ja, welchen Beziehungsstatus hat er denn heute, ne? Wieder mal in Beziehung, wieder Beziehung weg, ach, das finde ich gut, lol, und was weiß ich für komische Sprache dann heute gesprochen wird, ja. Und dann geht es natürlich auch noch weiter. Schaut einfach eine Agenda. Wir können ja heute ohne Terminkalender nicht mehr leben. Und wenn man natürlich, ich habe jetzt noch ein altmodisches Handy, gell? Auf einem neumodischen Handy ist alles inklusive, ja, all inclusive. Mails abrufen, telefonieren, Terminkalender, alles ausgebucht. Aber wir haben so viel Technik, wie es noch nie irgendwelche Generationen gehabt haben. Waschmaschinen, Spülmaschinen, was weiß ich, alles, was es alles heute gibt. Aber wisst ihr, was wir nicht haben? Zeit. Ihr wart schneller als ich. Fast wie Lucky Luke, ne? Der schießt schneller wie sein Schatten. Auf jeden Fall. Alle haben alles, aber keine Zeit, um etwas zu machen. Was nämlich? Um zu empfangen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich schon oft gepredigt habe und so bei uns da in Belgien, so, dann habe ich oft gedacht, boah, die Leute sind müde. Sie sind müde sonntags. Eigentlich müssen wir sagen, komm, wir müssen noch eine Stunde länger schauen, ihr seid einfach alle platt. Warum sind die Leute alle platt? Weil sie alle so gestresst sind, weil alle keine Zeit haben zu empfangen oder sich keine Zeit nehmen, sagen wir es mal so. Wann hattest du zuletzt Zeit ganz alleine mit deinem Vater im Himmel, um zu empfangen? Und dann mal die Frage, kannst du das überhaupt aushalten, still zu sein vor Gott? Ich war auf einer Seelsorgeschulung und da hat man uns gesagt, jetzt geht ihr mal bitte nach draußen und beschäftigt euch mit euch selbst. 2 Stunden nur du alleine. Was meint ihr, wie lange ich gebraucht habe, bis ich mal gelandet war? Da ging eine Stunde rum. Du machst die Augen zu, willst beten und dann geht alles im Kopf rum, ja? Sausewind hier, Auto noch Winterreifen drauf machen, ne? Und das noch und hier und da. Du kriegst gar nicht deine Gedanken zur Ruhe. Alles saust dir im Kopf rum. Wie lange brauchst du eigentlich, damit du mal runterkommst, dass du überhaupt mal empfangen kannst? Also, ich möchte dir empfehlen, ein überfließendes Leben, so wie wir es bei der Blume gesehen haben, kommt nur dann zustande, wenn du empfängst. Ohne Empfangen kannst du nicht überfließen. Dann läufst du irgendwann wie ein Auto trocken. Und das ist nicht gut, weil dann fährt es nicht mehr anständig. Nimm dir doch mal an einem Sonntagnachmittag Zeit, an dem du ganz alleine mit Gott bist. Frag mal meine Frau, was wir manchmal machen. So, meine Frau, wenn das Wetter schön ist, geht im Wald. Mich lenkt der Wald zu viel ab. Dann höre ich zu viel Geräusche und so. Ich kann das nicht so gut im Wald. Ich sitze dann halt im Zimmer und dann nehmen wir uns mal Zeit, einfach 2 Stunden, 3 Stunden empfangen, mal zur Ruhe kommen, mal Gottes Stimme hören, mal in Ruhe in seinem Wort lesen. Schaut, und ich möchte euch das jetzt noch aufzeigen, wie wichtig das Empfangen ist. Wer empfängt, der fließt über. Nehmen wir mal einfach jetzt wieder den Herrn Jesus Christus, von dem wir eben gesprochen haben. Wenn ihr ihn anschaut, was passierte bei ihm? Er redete mit Vollmacht und durchschaute die Menschen. Jesus hat nicht immer viele Worte gemacht. Wir reden manchmal viel zu viel. Wir reden Leute manchmal tot. Warum? Weil innen drin nichts ist. Weil wir nichts empfangen haben, haben wir nichts weiterzugeben, außer dem, was wir selbst in uns drin haben. Bei Jesus war das anders. Er hatte Liebe, er hatte Heiligkeit, er hatte übernatürliche Macht, er hatte nie einen Burnout, wie heute viele auch Christen haben. Er konnte unheimlich viel geben, weil er darauf achtete, permanent zu empfangen. Ich habe dann genau diese Erfahrung auch gemacht, wenn ich mit Menschen rede in der Seelsorge. Ich habe schon oft auch Seelsorgegespräche gehabt, wo ich dann nachgedacht habe, Matthias, du hast nicht empfangen vorher. Du hast jetzt Selbstgemachtes weitergegeben. Und so war das Gespräch auch. Aber ich habe es einmal erlebt, auch mal mit einem Mann, der ist Portugiese aus Luxemburg, da hat er zu mir gesagt, jetzt hast du genau mitten in mein Herz getroffen. Und wir haben da über etwas geredet und er merkte, jetzt ist es genau bei mir angekommen. Und schaut, das ist genau, was ich damit meine. Empfangend leben bedeutet, wie bei einem Fischteich, kennt ihr das? So ein Fischteich, da kommt auf der einen Seite das Wasser rein und auf der anderen Seite fließt es wieder raus, damit der Teich lebendig bleibt. Gucken wir mal das Leben Salomos nochmal an, den hatte ich auch als Beispiel genannt. Der Salomo hatte um Weisheit gebeten, um ein gehorsames Herz gebeten und was hat er bekommen von Gott? Er hat empfangen, was? Weisheit. Er hat Urteile gesprochen über zwei Frauen, die sich um ein Baby gestritten haben, mit einer Weisheit, die zu seiner Zeit niemand hatte. Aus allen Völkern kam man, um die Weisheit Salomos zu hören. Das ist ja unglaublich, oder? Das war's. Die Königin von Saba, die kam zu ihm und sagte, hier Salomo, ich muss wirklich mal wissen, wie kommt das, dass du so weise bist? Oder nehmen wir den Stephanus im Neuen Testament. Der Stephanus war ein ganz einfacher Mann, der war Diakon in der Gemeinde in Jerusalem. Und dann irgendwann wurde er verhört und in dem Verhör sagen sie dann, oder da heißt es dann, dass keiner seiner Weisheit widerstehen konnte. Wo hat er die her gehabt? Der war kein studierter Mann, aber der hatte Weisheit, die er von Gott bekommen hat und dem dann keiner widerstehen konnte. Also auch hier wird deutlich, hier waren Menschen, die haben empfangen und weil sie empfangen hatten, konnten sie etwas weitergeben. Nehmen wir auch die Gemeinde in Jerusalem. Was war das für eine Gemeinde? Viele Gemeinden sehnen sich danach, wenn es doch so wäre wie in Jerusalem. Sie liebten sich, sie teilten alles miteinander. Da war Einheit, das war eine starke Gemeinde, da kamen Leute zum Glauben. Warum kamen die zum Glauben alle? Warum kamen so viele neue Menschen dazu? Weil die ständig aktiv waren oder weswegen? Nein, weil sie empfangend waren. Ich habe neulich in einer Gemeinde in Wülfrath gepredigt und habe dort mit einem Mann aus dem Iran gesprochen. Und im Iran werden die Leute verfolgt, wenn die Christen werden, weil die sind ja Muslims gewesen früher. Aber die Gemeinde dort wächst in 5 Jahren, sind 5 Millionen Leute im Untergrund zum Glauben gekommen. Wie kommt das? Machen die große Aktionen? Nein, können die nicht. Die machen keine großen Aktivitäten. Sie leben empfangend. Und darum fließt es über. Und das war genauso in Jerusalem. Praktische Liebe wurde gezeigt. Man hatte Einheit in der Gemeinde. Es war eine tiefe Verbundenheit. Wunder geschahen. Freimütigkeit war in der Gemeinde. Wo hatten sie die her? Sie hatten doch auch Angst, genau wie wir. Sie hatten es deswegen, weil sie empfangend lebten. Ich denke an Gemeinden in Nordkorea. Ich hatte da einen Bericht gelesen von Open Doors, von dieser Missionsgesellschaft, die verfolgten Christen hilft. Und auch da genau dasselbe wie im Iran. Diese Menschen treffen sich zum Gebet. Da stand zum Beispiel in einem Bericht, dann treffen sie sich in Korea nachts auf einer Toilette und dann graben sie ihre Bibel aus im Garten, Gottes Wort, und lesen dann und beten zusammen. Und das unter Bedingungen, wo die Politiker wie Gottheiten behandelt werden. Und trotzdem fließen diese Menschen über unter den schlimmsten Umständen, die man sich nur vorstellen kann. Das war mal der erste Punkt. Wer empfängt, der fließt auch über. Jetzt müssen wir mal schauen, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Ein weiterer Gedanke, der mir noch wichtig ist, ist, wir müssen schauen, dass wir eben da an dieser Stelle im Gleichgewicht sind zwischen Empfangen und Überfließen. Also die Waage in unserem Leben zwischen dem, was wir empfangen und in dem, was wir weggeben, die müsste eigentlich im Gleichgewicht hängen. Und jetzt nochmal die Frage an dich heute Morgen. Wie hängt deine Waage bei dir? Wie sieht bei dir der Brunnen aus? Und jetzt müssen wir mal gucken. Gehen wir mal weiter auf der PowerPoint. Bis der nächste, genau hier, da kommt jetzt dieser Brunnen. Und wenn ihr jetzt den Brunnen da seht, dann seht ihr, dass der Brunnen da verkehrt rum ist. Die kleine Schale ist unten und nach oben ist die größte. So funktioniert der römische Brunnen nicht. Die Aktivität steht oben, dann kommt die Beziehung und dann kommt das Empfangen. Schaut, ich möchte euch einfach anhand der Bibel aufzeigen, wie wichtig das ist, das zu berücksichtigen. Wenn dein römischer Brunnen so aussieht, könnte es dir ergehen wie dem König Salomo, der ein wunderbares Beispiel dafür ist. Der war erst ein Mann, der empfangen hat. Und dann, wenn man seine Lebensgeschichte weiterguckt, dann stellt man fest, dass das sich in seinem Leben auf einmal umgedreht hat, dass es anders wurde. Und das möchte ich euch mal zeigen. Salomos Leben kippte irgendwann um. Als er noch jung und unerfahren war, war er empfangend. Da hatte er Gott anscheinend nötig. Aber dann, als er im besten Alter war, also so wie ich jetzt, ne, dann sah die Sache anders aus. Dann kam der Aktivismus nämlich bei ihm in den Vordergrund. Und ich möchte euch mal praktisch zeigen, wie das bei dem Mann aussah. Der war ja König in Israel. Und wie sah das aus? Im 1. Königebuch, Kapitel 10, kann man lesen, was machte er? Das Erste, was er machte, und das ist in meinem Alter so ein bisschen so, gell? Anhäufung von Gold. Ja? So ein bisschen Sicherheiten anlegen im Angesicht der Wirtschaftskrise. Ja? Also, Gold anhäufen. Dann hat er 200 Goldschilde für sein privates Wochenendhaus gemacht. Das Libanon-Waldhaus, so hieß das. Könnt ihr euch vorstellen, so Wohnzimmer, ja? Alles voll Goldglitzer rund um dich rum. Immer wenn du nach links und rechts guckst, ja, Goldschilde. Dann hat er seinen Elfenbeinthron mit Gold überzogen. Die Trinkgefäße wurden aus Gold gemacht am Hof. Er fing an, Silber anzuhäufen. Er hatte Kampfwagen und Pferde. Da hatte er auch wie ein Wilder zugelegt. 4000 Stück davon. Und jetzt stellt euch mal vor, 12.000 Angestellte sorgten nur für seine Pferde. Aber das war noch mehr wie ein mittelständisches Unternehmen, auf jeden Fall. Das war schon ein Großbetrieb. Auf jeden Fall, merkt ihr was? Womit war der Mann beschäftigt? Aktivität. Ich muss hier, ich muss da Handel treiben, Geld ansammeln und so weiter. Und dann irgendwann, was passierte dann? Dann hat er noch angefangen, Frauen zu sammeln. Ja? Viele Frauen. Und dann aber natürlich Frauen, die nicht mit Gott gelebt haben. Das kam dann noch dazu. Und wisst ihr, was interessant ist? Wenn ihr dann schaut in der Bibel, dann könnt ihr gucken, der Mann war nur so stark mit seinem Materialismus beschäftigt, dass von Empfangen keine Rede mehr ist, wie am Anfang. Ist vorbei. Der Brunnen hat sich umgedreht. Und was ist dabei rausgekommen? Was war das Ende vom Lied nachher, vom Leben von Salomo? Seine Beziehung zu Gott, die könnt ihr dann mal angucken. Die war mehr als bröckelig geworden. Seine Frauen haben sein Herz weggewendet von Gott. Da war kein überfließendes Leben mehr. Wie kläglich ist der Mann gescheitert am Ende? Ein Mann, den Gott so überreich gesegnet hat, der ein überfließendes Leben hatte, war nachher nur noch so ein kleines, klägliches Bächlein, um es mal ganz genau zu sagen. Das überfließende Leben war versiegt. Welche Aktivitäten halten dich auf Trab? Was ist das bei dir? Was steht denn bei dir im Vordergrund? Und manchmal denke ich, dass unser Hypermaterialismus auch uns gefangen nimmt. Genauso wie beim Salomo auch. Das ist eine ganz große Gefahr. Ich war jetzt noch bei IKEA noch gewesen und musste da etwas für den Jugendraum einkaufen. Als ich in dem Geschäft drin war, ich sage dann immer zu mir, ich bin fast erschlagen von dem ganzen Zeug. Es ist fürchterlich, was es alle gibt heutzutage. Vor lauter Sachen, die es alle gibt, weiß man nachher gar nicht mehr, was man kaufen soll. Ich möchte einen kleinen Blick mal werfen auch auf mein Leben an dieser Stelle. Und auch mein Leben mal angucken. Bei mir, in meinem Leben, sah es genauso aus wie da. Wie diese. Aktivität war auch in meinem Leben auf meine Fahne geschrieben. Und die Waage zwischen Aktivität und dem, was ich weitergegeben habe, die war bei mir auch völlig schief. Ich konnte das Alleinsein mit Gott gar nicht vertragen. Und empfangen, das war für mich das absolute Fremdwort. Wie ist das bei mir gekommen? Und vielleicht findet sich manch einer in meiner Lebensgeschichte ein bisschen wieder. um einfach zu sehen, was das bedeutet. Bei mir war es so, ich komme aus einem geschiedenen, also aus einem Elternhaus, wo die Eltern geschieden sind. Meine Mutter ging mit 7 Jahren weg. Und dann habe ich eine Sache gelernt und die lautete, sei stark. Und wenn ich das Leben heute so angucke, es gibt so viele Menschen, die Beziehungsprobleme haben, wo du weißt, du musst die Zähne zusammenbeißen oder auf der Arbeit, egal. Immer wieder kriegen wir gesagt, sei stark, empfangen ist Nebensache, dafür gibt es gar keine Zeit. Empfangen von Liebe sah bei mir zu Hause so aus, dass mein Vater immer sagte, so Matthias, beeil dich ein bisschen, um 7 Uhr muss ich in die Firma. Wenn er mittags nach Hause kommt, sagt er, halt bitte deinen Mund, weil wir müssen jetzt schnell essen, gleich muss ich wieder in die Firma. Und abends muss er den Haushalt machen. Da war nicht viel Empfangen von Liebe. Empfangen von Nahrung, immer unter Zeitdruck. Immer aktiv, aktiv, aktiv sein. Und dann war ich noch bei den Pfadfindern früher. Da waren wir auch immer aktiv. Und vor allen Dingen männermordend. Wisst ihr, was das ist? Männermordend. Kurze Lederhose, ne? Barfuß auf dem Zeltplatz. Richtige Pfadfinder. Ein Pfadfinder ist immer stark. Er kann durchziehen in seinem Leben. Ja? Nichts gegen eure Pfadfinderarbeit. Ich bin voll für Pfadfinder. Vorsicht, gell? Also da bin ich noch immer. Aber es geht ja auch nur darum, ich wollte euch meine Geschichte ein bisschen erzählen. Also, was ich gelernt hatte, war, das Wichtigste ist, dass du fromm aktiv bist. Aber das war kein überfließendes Leben. Auch bei mir war es so, dass dann irgendwie innen drin alles versiegt ist. Und nun möchte ich einfach an dieser Stelle sagen, wenn das in deinem Leben so ist, wie es bei mir war, jetzt ist es Gott sei Dank nicht mehr so, aber es war so. Und wenn es in deinem Leben so ist, dann ist natürlich die Frage, wie komme ich jetzt ins Gleichgewicht? Wie mache ich das? Und da möchte ich einige Empfehlungen weitergeben, wie du ins Gleichgewicht kommen kannst. Und ich will da mal einfach gucken, wie Jesus es gemacht hat. Das Erste, was Jesus macht, ist, er schärft das Bewusstsein seiner Jünger dafür, dass sie sich mal im Denken mal überhaupt darüber im Klaren werden, ich muss empfangen. Und das macht Jesus. Sie sind mitten in der Aktivität und Jesus sagt plötzlich mittendrin auf einmal, nun lasst uns ein wenig ruhen. Bums, zack, schalte mal kurz aus. Nicht immer weitermachen mit den Aktivitäten. Und das ist auch eine Empfehlung für dich. Das Erste, was mal passieren muss, ist, dass in deinem Bewusstsein ein neues Denken kommt. Es ist wichtig, dass ich empfange, weil sonst kann ich nicht überfließen, sonst laufe ich trocken. Und die zweite Empfehlung ist, dass du, damit deine Waage nicht aus dem Gleichgewicht gerät, regelmäßig dir einen Rückzug auch mal einplanst und nicht deine Agenda so vollstopfst, dass Gott ganz am Schluss irgendwann mal kommt, wenn alle Aktivitäten in deinem Leben abgearbeitet sind. Dann ist es meistens nämlich zu spät. Jesus hatte einen Vorteil gegenüber uns, er musste es nicht planen, er war der Sohn Gottes. Er hat einfach gemerkt, jetzt muss ich mal wieder tanken gehen und dann ging er wieder zum Vater und empfing wieder. Aber wir sind nicht Jesus und deswegen mach dir mal ein Vermerk in deiner Agenda, okay, wann will ich tanken? Das kannst du sogar auf deiner Arbeit. Einer dieser Männer, die bei uns in Luxemburg im Hauskreis sind, der macht das so, der arbeitet in einem großen Baubetrieb mit 160 Leuten und ist Techniker dort im Büro. Und sogar auf deiner Arbeit kannst du empfangend leben. Er macht so, er sagt, wenn wir Frühstückspause haben und alle anderen sind am PC wieder irgendwelche Spielchen am machen oder irgendwelche blöden Zeitschriften am gucken, dann sagt er, dann gehe ich mal ins Nachbarbüro oder irgendwo, wo eine Ecke ist, wo ich meine Ruhe habe und dann gehe ich da und dann bete ich wieder. Und ihr müsstet mal den Mann mal hören, der Mann ist wie umgekrempelt. Er sagt, vorher hatte ich immer Streit. Vorher habe ich meine Mitarbeiter, die Arbeiter von der Baustelle, die habe ich angeschrien und zusammengefurzt und ich habe wirklich, man hat es gespürt. Und jetzt macht er so, oder in der Mittagspause geht er mal spazieren, dann geht er zur Betonzentrale, wo der Beton hergestellt wird, und dann geht er da spazieren und dann betet er und isst dabei sein Butterbrot. Empfangen. Auch während dem Tag, das geht. Oder als Hausfrau mal kurz, wenn das Baby schläft, schnell mal so, Vater im Himmel, jetzt mache ich mal eine kleine Pause, jetzt empfange ich wieder. Also, plan es dir ein, weil wenn du es dir nicht einplanst, tust du es nicht. Dann noch eine weitere Empfehlung eines verfolgten Christen, der im Gefängnis gesessen hat, was ich mal gelesen habe. Der Mann sagte, das war ein Mann, der ist wegen seines Glaubens ins Gefängnis gekommen und er hat einmal Folgendes geschrieben. Er sagt, Als er ins Gefängnis kam, dann ist es so, wenn du in deine Zelle kommst, dann hast du auf einmal keine Aktivität mehr. Das ist alle Aktivität ausgeschaltet. Du sitzt in deiner Zelle und jetzt passiert nichts mehr. Du gehst nicht mehr auf die Arbeit, du machst nichts mehr, du triffst deine Freunde nicht mehr. Du bist einfach in der Zelle und dann ist Ruhe auf einmal. Und dann sagt er, da gibt es dann nur noch Stille, da gibt es gar nichts mehr. Aber auf der anderen Seite hat er gesagt, aber ich bin Gott noch nie so nah gewesen in dieser Stille wie da. Und darum schrieb er eine Empfehlung. Und dann sagt er, die Christen, die nicht verfolgt werden, so wie wir, die wir im Gefängnis sitzen, sollen sich eine Zelle machen. Also du sollst dir jetzt nicht eine Gefängniszelle zu Hause bauen. Aber er meint damit, mach dir eine Zelle, wo du ganz alleine mit Gott bist und wo du lernst zu empfangen. Weil ich habe auch für mich mal gedacht, wenn ich mir vorstelle, ich müsste mal im Gefängnis sitzen, es wird auf einmal ganz still, dann merkst du, ob du vorher schon ein empfangender Mensch warst oder ob du es noch werden musst. Ich möchte schließen. Die Zeit des Empfangens, der Stille und des Alleinseins mit Gott ist jetzt mittlerweile meine wertvollste Zeit geworden. Ich genieße es wirklich richtig. Und wenn ich nicht die Möglichkeit dazu habe, dann ist es wie beim Hunger, sage ich mal, wie wenn das Mittagessen mir fehlt, dann knurrt bei mir nicht der Magen, sondern dann knurrt mein Herz, dann knurrt die Seele. Wisst ihr, was das ist? Ja? Dann sagt die Seele, ich habe Hunger. Ich brauche das wieder, die Nähe Gottes. Und ich möchte dich einladen, dass es eben so auch in deinem Leben wird. Dass du wirklich Hunger kriegst nach Gott. Dass du sagst, das ist die schönste, die beste Zeit, mit ihm, dem Vater im Himmel, alleine zusammen zu sein, von ihm zu empfangen und dann überzufließen. Dass andere Menschen sagen, wenn ich dein Leben sehe, dann sehe ich den lebendigen Gott, der in und durch dich hindurch wirkt und der diese Lebendigkeit in dir bewirkt. Amen.